Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wir haben heute ein ganz spannendes Thema für unseren Podcast ausgewählt und dafür eine ganz besondere Kollegin eingeladen, nämlich die Frau Dr. Christiane Lerch. Sie ist seit 1999 bei uns im Untersuchungsamt, hat schon viel erlebt, aber am meisten hat sie, glaube ich, erlebt, nämlich 20 Jahre lang im Nahrungsmittelergänzungsbereich.
Wie heißt der Bereich?
Sagst du?
Nahrungsmittelergänzungsbereich.
Ja, nicht?
Gutachtenfest wäre der Satz im Bereich Nahrungsergänzungsmittel zuständig.
Ah, okay. Ja, spannend. Also tatsächlich bin ich in Vorbereitung auf unseren Podcast durch eine Drogerie gelaufen und ich muss sagen, ich war, weiß nicht, überfahren, schockiert, beeindruckt, was da alles so stand. Und mir hat sich tatsächlich die Frage gestellt, was sind eigentlich Nahrungsergänzungsmittel bitte? Kannst du uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja, also wenn sich jetzt der Zuhörer mal visualisiert, wie es dann in so einem Supermarkt oder in der Drogerie aussieht, ne, mindestens zwei Reihen irgendwelche Produkte in Schachteln, in Fläschchen und so weiter.
Ja, genau. Also ja. Ich habe gedacht, ich bin in der Apotheke.
Ja, die Apotheken, die haben nicht so viele Nahrungsergänzungsmittel wie in der Drogerie.
Das heißt?
Also eben vorrätig, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, und da sollte sich derjenige, der dann was einkauft, erstmal schauen, ne, hat er jetzt ein Arzneimittel? Die findet man in dem Regal nämlich auch. Arzneimittel sind wissenschaftlich geprüft und sind zur Linderung und Heilung von Krankheiten bestimmt. Weil es gibt noch traditionelle Arzneimittel, da ist die Wirkung immerhin aufgrund von langjähriger Erfahrung soweit bewiesen. Das ist der erste Teil. Dann findet man Medizinprodukte. Ne, das kennen viele Verbraucher ja auch nicht. Zu Medizinprodukten gehören zum Beispiel Hüftgelenksimplantate. Die gibt es natürlich nicht in der Drogerie. Aber es gibt zum Beispiel Halstabletten als Medizinprodukt. Die wirken nicht gegen eine Entzündung im Hals, sondern die kleiden einfach die Schleimhaut aus. Also sie wirken physikalisch. Das sind Medizinprodukte. Und die Nahrungsergänzungsmittel, die sich da auch drunter verbergen, in diesem Wust von Packungen, das sind von dem Charakter her Lebensmittel.
Das heißt, aber Lebensmittel, die dann in Kapseln sind und solche Geschichten.
Genau, genau. Das ist auch typisch für Nahrungsergänzungsmittel. Ist auch rechtlich vorgeschrieben, dass sie in kleinen Mengen und dosiert verkauft werden.
Ja, und daraus resultiert, dass es halt Kapseln, Pülverchen mit Messlöffel,
genau,
und so weiter,
ja,
sind.
Und da steht genau drauf, wie viel man dann am Tag nehmen soll. Und im Gegensatz zu diesen Arzneimitteln sind die in ihrer Wirkung nicht geprüft. Also da ist wie bei einem normalen Lebensmittel, ne? Sie müssen auch nicht zugelassen sein. Der Hersteller, das ist ja bei uns ja üblich und auch sinnvoll, der ist in erster Linie für die Sicherheit zuständig.
Und der muss auch sagen, für was das dann sein soll? Oder warum brauche ich denn das jetzt eigentlich?
Das entscheidet, das ist ein Lebensmittel, das entscheidet jeder Verbraucher selber. Ne? Das muss jeder selber wissen, möchte ich das jetzt nehmen oder möchte ich das jetzt nicht nehmen?
Und was sind denn dann so klassischerweise so Nahrungsergänzungsmittel? Was wird denn da verkauft als Nahrungsergänzungsmittel?
Also jetzt in dem Supermarkt, in der Drogerie sind das Mineralstoffprodukte, Vitamine, zum Teil auch Pflanzen, also pflanzliche Produkte, Pflanzenextrakte.
Also alles Mögliche, was man sich vorstellen
alles
kann,
mögliche,
wird da als Nahrungsergänzungsmittel verkauft und einem suggeriert, das bringt mir jetzt was.
Die brauche ich unbedingt.
Ja, der Markt ist stark umkämpft, ne, und jeder Hersteller versucht durch die Aufmachung den Verbraucher anzusprechen, ne, und bestimmte Wirkungen zu suggerieren.
Was wären das für Wirkungen, die da suggeriert werden?
Sagen wir mal, dass Vitamin C gut fürs Immunsystem ist, ne, das ist wissenschaftlich belegt. Und da gibt es auch zugelassene Aussagen dafür, weil das ist erfreulicherweise in der EU geregelt, welche gesundheitsbezogenen Angaben man für welchen Stoff nehmen darf.
Und hast dann, du da ein Beispiel noch? Also Vitamin C ist
gut
für das
fürs
Immunsystem.
Vitamin D ist gut für die Knochengesundheit. Und ja, also für Vitamine und Mineralstoffe ist es auch relativ gut wissenschaftlich belegt.
Mhm.
Aber also ich rate jedem dann, sich auch die Zeit zu nehmen, wenn man sich ein Produkt anguckt, weil da werden oft Stoffe in den Vordergrund gestellt, für die es eben keine zugelassenen Angaben gibt, die aber ja der Verbraucher schon lange kennt, ne, und dann fälschlicherweise auch denen eine bestimmte Wirkung zuordnet. Sagen wir mal, kann man es klar sagen, Glucosaminkapseln.
Für was sollen die sein?
Da gibt's keine zugelassenen Angaben. Aber wenn es eine Hauptzutat ist, dann ist es so, ne, dann darf es heißen Glucosaminkapseln. Ne, aber nur, sagen wir mal, das Vitamin D, ne, oder sagen wir mal, ein Mineralstoff, gibt es dann zugelassene Angaben für die Knochengesundheit. Aber das ist auf der Packung so geschickt dargestellt, dass der Verbraucher durchaus meinen kann, für Glucosamin gilt diese Wirkungsbehauptung auch.
Okay.
Also muss man sehr gut sich die Packungen angucken, ne, und
also
das zuordnen.
Für mich persönlich, ja, ich denke, das ist ziemlich unübersichtlich. Und ich habe auch gesehen, da sind teilweise Sachen draufgedruckt, wo ich dachte, okay, das sind jetzt tatsächlich eher Arzneimittel. Also ich darf da nicht draufschreiben, hilft gegen Husten oder sowas, oder?
Nein, also oder hilft gegen Krebs oder hilft gegen Osteoporose, sowas darf man da nicht draufschreiben.
Weil es Lebensmittel sind einfach.
Genau, und dann gibt's Formulierungen, die finden die Hersteller ja nicht so cool. Na, zum Beispiel Vitamin C trägt zu einem normalen Immunsystem bei.
Also das normal, ist da steckt es ja schon drin.
Ja, ja, das ist für jede Marketingabteilung ist es natürlich
ein Totalschaden.
Weil das heißt einfach, Vitamin C ist nur ein Baustein, den man braucht fürs Immunsystem. Und es wird auch nicht verbessert, ne, sondern es trägt einfach zur Nahrungsergänzung, also zum normalen Zustand bei.
Das heißt, der Drang ist natürlich generell da, um das Ding zu vermarkten, da ein bisschen mehr zu geben.
Verbesserung optimieren. Ich meine, das ist dann unser tägliches Brot. Da schreiben wir dann auch eine Zeile ins Gutachten rein. Sowas ist nicht erlaubt.
Aber gemacht wird es natürlich, oder?
Heutzutage ist es so, dass das auf den Packungen eher vermieden wird. Ich meine, die Konkurrenz im Supermarkt, die liegt ja auf der Hand. Aber sobald man ins Internet geht, und wir haben ja jetzt auch ein Social-Media-Projekt, da ist also dem Unfug Tür und Tor geöffnet.
Kann ich mir gut vorstellen. Da werden Sachen behauptet und naja.
Und die Gerichte, also die Datenbanken für lebensmittelrechtliche Urteile, die sind auch voll.
Bezug auf Nahrungsergänzung.
Genau, und auf die Optimierung der Werbeaussagen, ja.
Also ich höre jetzt da schon raus, da wird ziemlich viel Unfug getrieben, teilweise.
Richtig.
Spiegelt sich das irgendwie in Beanstandungszahlen oder in unseren Untersuchungsergebnissen auch wieder?
Ja, also unbedingt. Also wir haben Beanstandungsquoten so zwischen 50% und 70% jedes Jahr.
Ist das viel im Vergleich zu einem anderen Lebensmittel?
Ja, das ist schon viel, aber man muss bedenken, wir kümmern uns ja in der Regel um die Problemfälle.
Mhm.
Ja, weil das sind wir von der Probenanforderung, also das können wir ja hier, ne? Und das ist eine tolle Sache. Wir können uns die problematischen Produkte auch ins Haus holen als Proben.
Das heißt, man muss auch schon unterscheiden.
Ja klar, also wenn wir das ganze Jahr, ich sag mal, Brausetabletten auf Vitamin C untersuchen, dann geht die Beanstandungsquote gegen null.
Das heißt, da ist nichts im Argen, genau.
So kann man das sagen.
Aber es gibt natürlich auch die anderen, da sieht es ganz anders aus. Ist es eine bestimmte Produktkategorie, irgendwelche Pflanzenpulver, wo man sagt, das wäre jetzt besonders gut für die Haut oder ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich nehme das Zeug nicht.
Ja, das ist schwer zu sagen. Ja, klar, mit den pflanzlichen Erzeugnissen haben wir mehr Probleme. Weil bei Vitaminen und Mineralstoffe, da stimmen auch zumindest die Produkte, die man im Supermarkt bekommt, da stimmen auch die Gehalte. Oder die Dosierungsempfehlungen sind auch vernünftig. Ne, weil man muss bedenken, es gibt auch, sagen wir mal, Spurenelemente, wo die Sicherheitsspanne niedrig ist.
Wie zum Beispiel beim Selen, oder?
Genau, beim Selen. Beim Magnesium, da kriegt man, wenn man es überdosiert, dann kriegt man Durchfall davon, das merkt man dann. Aber sowas ist auch reversibel, also das ist nicht so tragisch. Aber beim Selen, genau wie du sagst, ne, da kann eine Überdosierung halt schon schaden.
Das heißt, okay, krass, also ich muss dann wirklich auch, wenn ich sowas habe, mich an die Empfehlungen eigentlich dieses Herstellers, was auf der Packung steht, auch zwingend dran halten. Ne?
Unbedingt. Und auch darauf achten, dass man nicht mehrere Produkte einnimmt, wo der gleiche Inhaltsstoff drin ist.
Gibt es da noch ein anderes Beispiel? Selen, ich weiß nicht, ich glaube Vitamin D ist, glaube ich, auch so ein Kandidat. Ich glaube, das nehmen auch wahrscheinlich relativ viele Leute und Zuhörer.
Mit Sicherheit, ich auch.
Okay.
Ja, und ich auch. Gerade über die Wintersaison, ja. Und
aber ich habe meine Blutwerte, ich und mein Arzt haben das auch unter Kontrolle.
Okay, das heißt, pauschal nehmen zum Beispiel ist auch nicht besonders empfehlenswert.
Nee, natürlich nicht.
Das heißt, also ich sollte wirklich, bevor ich mich dazu entscheide, so ein Produkt zu nehmen, zum Arzt gehen eventuell und
meine Blutwerte mal checken lassen. Ja, weil es kann schon sein, dass man einen niedrigen Selenspiegel hat. Wenn man viel Getreide isst, das auf selenarmen Böden gewachsen ist, dann kann das schon passieren. Und dann macht ja eine Supplementierung Sinn.
Also eine Einnahme von diesen Vitaminen und Mineralstoffen.
Ja, vielleicht soll ich da auch mal schauen lassen. Ja, das ist wirklich ein gutes Thema. Ich meine, du hast auch gesagt, also die Beanstandungsquoten sind hoch, weil ihr euch Sachen anschaut, die eben besonders problematisch sind. Mhm. Was sind es denn dann für Sachen, die dann problematisch sind? Sind es so Sachen wie, auf der Packung steht irgendwas Falsches drauf oder tatsächlich ist der Inhalt selber irgendwie problematisch?
Also ich würde mal mit der Erklärung andersrum anfangen. Nahrungsergänzungsmittel müssen nicht zugelassen werden, aber sie werden angezeigt. Das heißt, da gibt es eine Datenbank bei unserer Bundesbehörde, beim BVL, und da können sich die Länder jede Woche die Meldungen der Hersteller, für die wir hier ja zuständig sind. Wir sind ja nicht für ganz Deutschland zuständig, sondern in erster Linie für Hersteller in Baden-Württemberg. Die kann man sich runterladen und das machen wir auch. Gott sei Dank haben wir da einigermaßen Kapazität dafür. Und da suchen wir uns neue Firmen raus, die fallen auf. Und das sind eigentlich dann die Problemkandidaten. Die Hersteller oder Produzenten, die schießen aus dem Boden. Jede Woche haben wir dann, 20, 30, 40 Anzeigen. Und also die dann nur übers Internet verkaufen, die machen in der Regel irgendwelchen Mist, wenn ich das so sagen darf. Und da gibt's dann auch Probleme mit den Inhaltsstoffen. Also ich erinnere mich gut an einen Fall, da haben wir gesehen, dass es war eine Dame, die ein honigartiges Produkt anbieten will, also als Anzeige, das heißt, ich will das jetzt anbieten, für die männliche Gesundheit und so ein paar Werbeaussagen und dann werden wir sofort hellhörig. Weil je nach Herkunft wissen wir, das ist Zeug, das ist nicht rein pflanzlich, sondern wir haben da schon mehrfach Sildenafil oder Tadalafil gefunden. Das sind die Wirkstoffe, die in dem Viagra-Medikament drin sind.
Also ist die Aussage, dass es für die männliche Gesundheit in dem Fall gar nicht so verkehrt, nehme ich an.
Für den Spaß zu zweit oder solche Aussagen, da werden wir sofort hellhörig. Und da warten wir auch nicht lange, sondern da rufen wir das zuständige Veterinäramt an und sagen, können Sie bitte da mal vorbeigucken. Und ja, das war jetzt dann zum Beispiel eine Probe, da haben wir dann auch hohe Gehalte gefunden und sowas. Das ist natürlich in einem Nahrungsergänzungsmittel unzulässig. Das ist ein Arzneistoff. Das ist ein Arzneimittel. Und dann kommt dazu, da ist dann die Dosierung völlig variabel. Das ist einfach nicht geprüft. Und wir haben auch, jetzt nicht in dem Fall, aber in anderen Fällen, über Beschwerdeproben die gleichen ähnlichen Produkte bekommen, wo die Leute dann in ärztliche Behandlung mussten. Vorzugsweise die Männer. Weil diese Arzneistoffe haben natürlich auch Nebenwirkungen. Wer also Herz-Kreislauf-Probleme hat, den schmeißt es dann um. Also da erzielt man nicht die Wirkung, die man gerne hätte, sondern ja, das kann dann auch schlimm enden.
Wow, aber das liegt dann daran, dass wirklich Leute oder der Inverkehrbringer, wer auch immer, dann tatsächlich Stoffe reingeben, die hochproblematisch sind, genau, wenn ich sie in einem Lebensmittel gebe, ohne dass ich irgendjemand darüber informiert, dass das
die Wirkung können sie mit dem Nahrungsergänzungsmittel nicht erzielen. Da muss man halt mit dem Arzneistoff
helfen. Chemisch nachhelfen, würde ich mal nennen.
Ein gutes Beispiel ist das Sibutramin. Das ist in Europa verboten, also ein Schlankheitsmittel. Und wegen den Nebenwirkungen verboten, das finden wir dann auch hin und wieder. Das ist natürlich, im Internet ist das Problem natürlich gerne eine Potenz, Schlankheit, Übergewicht. Das ist so ein Thema, wo die Menschen dann ungern zum Arzt gehen oder versuchen, sich auf die Art und Weise halt mit Produkten zu versorgen.
Ja, ich meine, das ist natürlich dann auch ansprechend, wenn da was versprochen wird.
Aber es hat natürlich auch eine gewisse humoristische Komponente. Die Dame, die das in Verkehr bringen wollte, die war entsetzt. Das wollte sie nämlich gar nicht. Und hat dann den Hersteller in der Türkei angerufen.
Mhm.
Und er hat ihr gesagt, ja, wenn er gewusst hätte, dass er das Produkt dann an die Behörden gibt, dann hätte er ihr was anderes zur Verfügung gestellt.
dann ist es also Masche. Also das ist ja
Und die Dame, die war ehrlich, die war also ganz konsterniert, aber das ist die Realität.
Okay, verrückt. Also das ist ja wirklich kurios.
Ja, wir hatten auch einen anderen Fall, da gab es auch wieder auffällige Produkte. Und dann hat der Betreiber oder der Inverkehrbringer zuerst gesagt, ja, er hat nichts da. Und dann ist ein Tag später, hat er der Behörde eine Probe vorbeigebracht. Die war dann negativ, auch so eine honigartige Substanz. Dann haben wir es, oder die Behörde hat es dann im Internet bestellt und dann war es wieder positiv.
Aha, also.
Ja, das war sehr amüsant auf eine Art.
Okay, auch ein Haufen, wenn ich was im Internet kaufe. Man könnte da vielleicht in Teufelsküche kommen,
ja,
auf so seine Gesundheit tatsächlich. Aber ich habe auch gesehen in diesem Regal, da gibt es jetzt nicht solche abgefahrenen Sachen nur, sondern aber auch, ja, in dem Sinne schon abgefahren, weil da steht Algenpellets oder nicht Algenpellets, aber Algentrachees. Und da stand noch Superfood dabei.
Mhm.
Da frage ich mich, was soll daran jetzt bitte super sein? Oder ist das jetzt irgendwie besonders gut?
Also ich denke, jeder der Zuhörer hat das Wort Superfood schon gehört in den Jahren. Weil es ist ja ein Hype, der, glaube ich, jetzt auch schon wieder so ein bisschen langsam abflaut.
Ja gut, ich kann mich auch echt erinnern, das haben viele ganz lang Goji-Beeren gegessen und so in Geschichten.
Ja, also das ist ein Marketingbegriff. Und der Verbraucher, dem wurde damit suggeriert, ja, da sind besonders viele gute Nährstoffe drin oder ja auch eine gute nährwertbezogene Wirkung, gesundheitsbezogene Wirkung. Es ist aber nur ein Marketingbegriff.
Das heißt, diese Superfoods sind de facto nicht besser als ein anderes Lebensmittel?
Nee, beim besten Willen nicht. Jetzt, aber gerade das Superfood ist ein gutes Beispiel, ne? Die Chlorella,
ja, das war, glaube ich,
Presslinge,
Alge, ja,
Spirulina, das sind diese Algenpräparate. Die können auch wieder normales Lebensmittel sein und nicht Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ganz, ganz witzig, ne? Du kannst diese Algenpresslinge kaufen als normales Lebensmittel auf der einen Seite und auf dem anderen steht dann Nahrungsergänzungsmittel drauf. Und da müssen halt besondere Kennzeichnungsregeln gelten dann, also unterschiedliche Kennzeichnungsregeln.
Und der Preis für das gleiche Produkt als Nahrungsergänzungsmittel ist natürlich doppelt so hoch, nehme ich
das
mal an. Weil
jetzt bei den Algenkapseln vielleicht nicht unbedingt. Aber das nicht als Nahrungsergänzungsmittel zu bezeichnen, macht sich der Hersteller ein bisschen leichter.
Okay, aber jetzt ist in Algenprodukten dann auch irgendwie was bedenklich zumindest. Ich meine, sei mal dahingestellt, ob die einem was bringen, aber ist da im Gegenzug wieder irgendwas da möglich, was nicht so gut wäre?
Also wir haben vor ein paar Jahren mal eine Kampagne gemacht und da ging es ums B12. Meine, die vegane Ernährungsweise, vegetarische Ernährungsweise hat sich ja verbreitet. Ne, zu Recht, finde ich. Aber gerade die Veganer, ne, die sind auf eine Supplementierung mit Vitamin B12 angewiesen. Die müssen das supplementieren, wenn sie nicht krank werden wollen auf Dauer. Und dann waren viele Algenpräparate, Chlorella, Spirulina, Afferalgen, da wird eben ein Vitamin B12-Gehalt ausgezeichnet. Und mit Unterhilfe, das ist eine sehr aufwendige Analytik, da hat uns das CVA Freiburg, ne, die Arbeit gemacht. Es gibt Vitamin B12-ähnliche Verbindungen, die sind für den Menschen nicht bioverfügbar.
Also der kann die nicht aufnehmen.
Genau.
Der Körper.
Und je nachdem, bei einer einfachen Analytik fällt das nicht auf. Dann werden alle diese Stoffe werden zusammen bestimmt und dann heißt es Vitamin B12. Wenn man das auseinanderdividiert in physiologisch wirksame und nicht, dann kommt viel weniger raus.
Das heißt, die Alge wurde suggeriert, die hat viel Vitamin
B12. Genau, und das ist für Veganer.
Das Produkt, hilft dir, das zu supplementieren, aber letztendlich war es für die Person gar nicht greifbar, hilfreich.
Nee, das ist ja sogar, das ist sogar gefährlich, finde ich. Na, wenn sich der Veganer da drauf verlässt.
Mhm.
Okay. Und haben wir da irgendwelche andere Probleme noch mit Nahrungsergänzungsmitteln? Ich meine, die Welt ist ja da groß. Und wenn ich sehe, da gibt es ja quasi alles, was man sich vorstellen kann, wird als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Probleme, die wir so haben, grundsätzlich auch sich darauf abbilden wieder.
Ja, da gibt's jetzt in meiner langen Geschichte hier, gibt's viele Beispiele, wo man Hypes oder sagen wir mal Probleme, die man mit den normalen Lebensmitteln hat, auch in den Nahrungsergänzungsmitteln, wenn nicht sogar, verstärkt findet.
Hast du da ein Beispiel für?
Also was schon länger her ist, das ist so typisch Zimt, ne? Passt jetzt auch in die Weihnachtszeit,
ja.
Das Thema. Diese Zimtkapseln als Nahrungsergänzungsmittel, die sind weitgehend verschwunden, weil auch diese Bewerbung, die man damals, das ist auch mehr, ich glaube 10, 15 Jahre her, gut für den Blutzuckerspiegel, weil das nicht haltbar ist, ne, für das Zimt. Es hat aber angefangen mit den normalen Lebensmitteln und da hat man festgestellt, dass in diesem chinesischen Zimt, den viele in Lebensmitteln verwendet, sehr hohe Kumaringehalte drin sind.
Kumarin ist nicht besonders gut für uns, oder?
Nee, das ist Blutverdünner, beziehungsweise im Extremfall nimmt man es als Rattengift, ne, um die.
Ja, aber der ist da natürlich drin in diesem Zimt.
Ist natürlich drin, macht auch bei der normalen Verzehrsmenge, macht das auch kein Problem, ne, weil Zimt wird ja auf der ganzen Welt, wird es als Gewürz gegessen. Eben in dieser Zimtsorte war aber zu viel drin, das haben doch die Hersteller von allen zimthaltigen Produkten, haben das berücksichtigt, ne, und da gibt's wenig Probleme. In den Nahrungsergänzungsmitteln, eben weil das angeblich gut für den Blutzuckerspiegel ist, hat man das kapselweise abgefüllt in Zimt Und durch die Dosierung in Kapseln hat man eine viel höhere Aufnahme, als man jemals über normales Lebensmittel bekommt. Ne, das sind dann mehrere Gramm Zimt. Und da haben wir festgestellt, dann ist der Kumaringehalt, den man am Tag dann aufnimmt, der war damals zum Teil sogar gesundheitsschädlich. Das ist, wie gesagt, ist schon ein paar Jahre her. Und da fällt mir jetzt gleich ein, da bin ich ziemlich ins Schwitzen gekommen. Ich durfte nämlich dann die Ergebnisse am Bundesinstitut für Risikobewertung vorstellen. Damals gab es noch keine Videokonferenzen, heute würde man das wahrscheinlich anders machen. Ist dann mit dem Vortrag in der Tasche, wollte ich in den Flieger steigen morgens um 7, der flog nicht, der flog erst um 8, ne, dann wurde der Termin schon knapp. Und dann fand der Taxifahrer die Adresse vom BFR, von der Villa, wo das stattfinden sollte, fand er nicht. Also ich bin da schweißgebadet angekommen und musste gleich, war ich wohl etwas derangiert dann. Aber das fällt mir zu der Geschichte.
Ja, schön. Halt ein. Was einen da so beschäftigt. Ja. Ich meine, du sagst, es ist Warentrend, der ist jetzt vorbei, gibt es gerade einen neuen Trend?
Also es gab zwischendurch viele Trends, ne? Aber sagen wir mal, der aktuelle Trend, den haben wir jetzt auch in einem Internetbeitrag, haben wir den auch aufgenommen, ist das Kurkumin.
Kurkumin ist
der Inhaltsstoff vom Kurkuma, auch von einem Gewürz, was jeder aus der Küche eigentlich kennt.
Ach, das ist das, was das Curry so schön gelb macht.
Ja, genau.
Kam heute Morgen auf ARD, sogar jetzt dann gleich nochmal ein aktueller Bericht, wo auch das Kurkumin vorkam. Also man muss sich das vorstellen, man hat die Kurkuma-Wurzel und so wie man es auf der Welt auch verzehrt, ist es durchaus gut für die Verdauung. Es wirkt so ein bisschen Blähungen entgegen, ne, wenn man halt gut gegessen hat. Wenn man das Kurkuma extrahiert, kann man den Wirkstoff Kurkumin anreichern, kann den wieder in Kapseln packen und die Dosierung dann so hoch wählen, dass wir im, das war also der Spitzenfall, 60, 70 Gramm Kurkuma umgerechnet in der Tagesdosis haben. Und das dürfte jedem Zuhörer auch einleuchten, dass sowas eigentlich nicht gesund sein kann, wenn man einen Inhaltsstoff so stark anreichert. Und ja, die Quittung haben wir auch bekommen. Es gibt viele Hinweise auf Leberschäden, also genau das Gegenteil, was man mit dem Kurkuma eigentlich auch erreichen will. Und da ist halt das Kurkumin jetzt einer der Stoffe, die jetzt stark geprüft werden. Und wie gesagt, heute Morgen ARD, ein Hinweis drauf, dass auch in den USA viele Lebererkrankungen eben auf Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel zurückgeführt werden, weil die Menschen zu viel von diesen pflanzlichen Stoffen über Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen.
Warum sollte man das Kurkumin jetzt nehmen? Also was wird da beworben?
Sagen wir mal so gar nichts, weil es gibt noch keine zugelassenen Angaben. Aber ein Hinweis darauf, dass es, sagen wir mal, die Verdauung positiv beeinflusst. Sagen wir mal so, also das wäre gerade noch erlaubt, aber in diesen hohen Mengen ist es.
Aber beworben also wird es oft als entzündungshemmend oder warum würden die Leute das jetzt gerne nehmen?
Das ist richtig, entzündungshemmend ja, aber das ist die Aufgabe von Arzneimitteln. Und dann wird es eben geprüft und dann wird man eben auch die Nebenwirkungen berücksichtigen.
Das heißt aber auch für mich, Kurkuma, Lebensmittel, wenn ich das einfach als normal Lebensmittel in meine Ernährung mit einbauen würde, dann könnte ich von eventuellen positiven Effekten profitieren. Wenn ich das aber heillos überdosiere in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, habe ich auf einmal ein Problem.
Genau. Und das ist gerade bei den Pflanzenstoffen, weil da sind wir ja gerade dabei, da ist nicht nur das Kurkumin, sondern viele andere Pflanzen sind da gerade auch in der Diskussion.
Das heißt aber, wenn ich das raushöre, zwingend grundsätzlich erforderlich sind Nahrungsergänzungsmittel also nie. Und auch diese Superfoods sind nicht jetzt besonders Ding. Das heißt, aber wenn ich vernünftig mit den Sachen umgehe und mich gut ernähre und Co. und ich im Fall von Vitamin D beispielsweise, wenn ich ein Defizit habe, brauche ich das Zeug gar nicht.
Also in der Regel braucht man die Sachen nicht. Aber zu sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind völlig sinnlos, das ist auch nicht gut. Also wie gesagt, eine Absprache mit dem Arzt, ne, eine Blutuntersuchung, die kann schon Hinweise darauf geben, was man tun sollte. Da kann man B-Vitamine, Jod und all diese Dinge kann man dann prüfen und dann in Rücksprache mit dem Arzt dann auch supplementieren. Ja, es gilt dann aber auch der Umkehrschluss. Man sollte dem Arzt oder der Ärztin halt sagen, welche Nahrungsergänzungsmittel man einnimmt. Weil beispielsweise Biotin, das ist ja ein bekanntes B-Vitamin, das kann die Blutwerte verfälschen bei bestimmten Untersuchungen.
Auch zu den Superfoods weiter hatten wir Moringa-Proben in Hülle und Fülle im Labor stehen. Was habt ihr da untersucht oder gesehen?
Also das war das Superfood, was eigentlich am meisten auffiel in den Superfood-Jahren. Moringa, das ist eine Pflanze, die in den Tropen wächst, beziehungsweise ein Baum. Inzwischen wird er häufiger angebaut, sogar auf Teneriffa. Für die örtliche Bevölkerung ist es ein wertvolles Nahrungsmittel, weil auch die Blätter und junge Schösslinge kann man essen. Die haben durchaus einen recht hohen Eiweiß- und Mineralstoffgehalt. Jetzt der Hype Superfood hat bei uns dazu geführt, so sehe ich das, dass der Anbau noch forciert wurde, mit dem Ergebnis und die Analysenwerte der Pestizide, die zeigte, wir haben Rückstände, da ist wahrscheinlich eine Fläche mit Pestiziden freigemacht worden und danach hat man einen Bio-Anbau von Moringa angefangen.
Ja, die waren dann immer Bio tatsächlich.
Genau, aber vorher hat man mit Glyphosat, da habt ihr dann die Rückstände gefunden, mit Glyphosat wahrscheinlich die Fläche erstmal platt gemacht. Kam bei uns als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt und dann habe ich ja schon gesagt, Pestizide waren ein großes Problem. Auch Rückstände von polyzyklischen Kohlenwasserstoffen, den sogenannten PAKs, war auch ein Problem, weil man kann sich gut vorstellen, diese Moringa-Blätter, die mussten ja auch getrocknet werden. Und das hat man dann, konnte man ja auch recherchieren, auch so gemacht, dass man sie halt auf Asphaltstraßen gelegt hat und hat es da mal getrocknet. Also da deuten die Analysenwerte drauf hin. Oder man hat einen Dieselmotor genommen und hat mit den Abgasen die Sachen getrocknet. Und das führt natürlich dann zu Rückständen, zu krebserregenden Stoffen, die will man überhaupt nicht haben. Salmonellen waren auch ein Problem, weil ja die hygienischen Umstände in den Ländern ja auch, kann man sich vorstellen, ja nicht gerade die besten sind. Und aber auch, weil man halt diese Pflanzenstoffe nicht heiß trocknen will. Da kann man keine 60 Grad wählen, wo man halt, dann wäre das kein Problem, sondern die muss man mit geringeren Temperaturen trocknen und da bleiben Salmonellen gerne
Sonne drin. Quasi und dann nach wie vor ein Produkt. Das ist eine Liste, eine lange, das sagt nicht jetzt nicht, dass da noch mehr da war.
Immer interessant ist, wenn von der Mikrobiologie halt die Meldung kam, ja, das ist aber eine Moringa, da sind ja überhaupt keine Bakterien drin. Dann haben wir es auf Bestrahlung untersucht, also auf die Behandlung mit ionisierten Strahlen. Ist bei uns nicht erlaubt für diese Produkte. Und dann war das positiv.
Au.
Also man muss als Analytiker immer eine Stufe weiterdenken dann auch.
Also das heißt, man wird bei Superfood und Nahrungsergänzungsmittel auch gern mal bei anderen Themen fündig, die uns hier so im Haus beschäftigen.
Ja. Ich meine, abgesehen davon, dass man natürlich sagen muss, es gibt auch so viel heimisches Obst. Das ist die Frage, brauche ich unbedingt den Chiasamen? Kann ich nicht den Leinsamen nehmen? Oder brauche ich die Goji-Beere? Kann ich dann nicht auf einheimische Beeren halt zugreifen?
Das generell vielleicht.
Das ist generell, Punkt, was man sich überlegen sollte. Allerdings, ich habe da auch ein bisschen dazugelernt. Ich meine, die Länder, wo die Dinge herkommen, unsere Entwicklungshilfe will ja auch fördern, dass die Produkte entwickeln, die hier auf dem heimischen Markt verkauft werden. Weil die Länder brauchen Devisen, damit sie nicht mehr so viel Entwicklungshilfe brauchen. Und da muss man halt an den Standards arbeiten. Ein aktuelles Beispiel hätte ich jetzt vielleicht noch.
Oh ja, spannend, ja, bitte.
Also das ist ein Produkt, was über so Multilevel-Marketing vertrieben wird. Das kriegt man also nicht im Supermarkt, kriegt man nicht frei zu kaufen, sondern nur übers Internet. Wird weltweit vertrieben, wird in Amerika hergestellt. Begleitet mich jetzt auch schon lange. Die erste Probe hatten wir 2014 mal. Man muss sich das vorstellen, man nimmt Wasser und Natriumchlorid und unterwirft das eine Elektrolyse.
Dann kriegt man
auf einer Seite kriegt man halt Natronlauge, pH 12, ist nicht so gesund. Und aber auf der anderen Seite bekommt man ein chlorhaltiges, neutrales Wasser. Wenn das nur Chlor enthalten würde, wäre das ja kein Problem. Aber Elektrolyse und Chlor, es gibt auch viele Chlor-Nebenprodukte. Chlorat, Perchlorat. Und da wird natürlich jeder hellhörig, auch eher aus dem Pestizidbereich. Das ist natürlich auch gesundheitsschädlich, diese Stoffe. Das wird so geschickt vermarktet, also ich halte das für dampfenden Unsinn, wie die Werbung da aussieht, dass das Radikale wären, die unser Körper braucht, wo man zunehmend halt im Alter auch weniger im Körper hat, die dort durchaus eine Funktion erfüllen. Und das steht halt völlig krass im Widerspruch zu der Ernährungsempfehlung, esst Obst und Gemüse, weil diese Lebensmittel enthalten Antioxidantien. Deshalb finde ich dieses Produkt also schon sehr krass.
Ja, aber da wird einem ja was suggeriert und beworben und vielleicht zum Schluss oder zum Ende hinkommen, das als gutes Beispiel nehmen. Wo kann ich mich denn eigentlich als Verbraucher zu Nahrungsergänzungsmitteln ganz allgemein informieren? Weil ich denke, man kriegt da viele Eindrücke über die Produkte selber, Internet, andere Medium und. Aber wo bekomme ich denn wirklich fundierte Informationen als Verbraucher zu Nahrungsergänzungsmitteln?
Also da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also von Social Media würde ich jetzt mal prinzipiell abraten. Wobei die Plattform Klartext Nahrungsergänzungsmittel, ich glaube, die ist dort auch vertreten. Und das ist eine Information der Verbraucherzentrale. Und die halte ich für sehr seriös. Also das würde ich sofort jedem empfehlen. Ne? Klartext Nahrungsergänzungsmittel. Da können Verbraucher auch Fragen stellen. Man kriegt auch eine Übersicht, welche Fragen von denen beantwortet wurden. Und da würde ich als erstes mal drauf gucken. Weil also, ansonsten muss ich, das ist wirklich so, es ist fast nicht möglich oder nur sehr, sehr schwer möglich für einen Verbraucher, der da nicht irgendwie ein Vorwissen hat, sich da zu informieren. Richtig zu informieren.
Ja, mir ging es auch so. Ich stand vor dem Regal, wird fast erschlagen und da richtige Informationen zu bekommen, ist natürlich wichtig.
Und dann Google fragen, na, dann kriegt man Informationen, die am Anfang seriös wirken, aber letztendlich doch nur Werbung dann letztendlich enthalten für bestimmte Produkte. Und der Kontakt zum Arzt, ne, den sollte man natürlich auch halten.
Ja, ich denke, das war vielleicht zum Schluss nochmal ganz wichtige Info. Wie heißt die Seite nochmal?
Klartext Nahrungsergänzungsmittel.
Vielen Dank. Jetzt ist es nochmal präsenter. Und dann möchte ich mich schon ganz herzlich bei dir bedanken. Mir hat Spaß gemacht. Ich denke, das ist ein Thema, das viele betrifft, das auch sehr publik ist. Und ja, wenn ihr auch Fragen habt, dann dürft ihr euch gerne auch an uns wenden. Wir geben die Fragen dann auch gern an die Experten weiter.
Genau, und wie ihr jetzt sicher festgestellt habt, haben wir nur ganz wenige Themen in diesem Feld aufgegriffen und wir werden nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Online-Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln und Bewerbung auf Social Media.
Und wir können doch auch in eigener Sache darauf hinweisen, dass das CVA Stuttgart und auch die anderen CVAs viele interessante Internetberichte schreiben zu aktuellen Problemen.
Dem können wir nur voll zustimmen. Deshalb lohnt sich immer ein Blick auf unsere Webseite. Wir danken Christiane Lerch für ihr Kommen in unserem Podcast und wünschen euch ja einen schönen Tag.
Ich danke euch auch.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.